Buches der körperlich zu einem anderen Planeten entführt wurde. De Michel des Marquet zuerst veröffentlicht als Entführung zum 9. Planeten in 1993. Der Bericht von einer Reise, die im Juni 1987 unternommen wurde. Das Manuskript wurde im Januar 1989 vollendet. Dieses Buch erklärt praktisch alle Sagen, Lehren und Geheimnisse auf dieser Erde und bringt zum Vorschein klare Logik und ebenso die majestätische Schönheit des Universums, in welchem jeder von uns eine wichtige Rolle zu spielen hat. Es gibt keine Theorien in diesem Buch. Kein Wunschdenken oder Produkte der Fantasie des Autors. Dieses ist ein genauer Report der Wirklichkeit des Universums. Es wird Leute geben, die dieses Buch überhaupt nicht verstehen werden, obwohl es von einem einfachen Mann geschrieben ist mit einer einfachen Sprache und Beispielen, die sogar für Kinder verständlich sind. Es wird auch einige geben, die dieses Buch nie berühren werden. Lassen Sie diese Menschen in Frieden. Möglicherweise sind sie noch nicht weit genug entwickelt oder vielleicht möchten sie gar nicht wissen, wie viel sie nicht wissen. Es hat keinen Sinn, ein Kindergartenkind dazu anzuregen, Psychologie oder Physik zu studieren. Ein Kind ist einfach noch nicht reif genug, so etwas zu tun. Egal wie stark wir unseren gegenwärtigen Glauben, Lehren und Traditionen verteidigen und darauf bestehen, nichts kann die Wahrheit und die Ordnung ändern, die im Universum hergestellt wurde. Flüsse werden immer von ihrer Quelle zum Ozean fließen, selbst wenn Religionen, Sekten oder Milliarden von Menschen das Gegenteil glauben möchten. Einleitung: Ich habe dieses Buch geschrieben, als ein Resultat für die Aufträge, die ich empfing und die ich befolgt habe. Weiter ist es eine Aufzählung von Erlebnissen, die mir persönlich widerfahren sind, dieses bestätige ich. Ich kann mir vorstellen, dass zu einem gewissen Grad diese außerordentliche Geschichte eher als ein Zukunftsroman, einigen von den Lesern erscheinen wird, eine sozusagen völlig erfundene Geschichte. Leider habe ich nicht die Fantasie, die solch eine Herstellung erfordern würde. Dieses Buch ist kein Zukunftsroman. Der Leser des guten Glaubens wird in der Lage sein, die Wahrheit in diesem Bericht zu erkennen, die ich von meinen neu gefundenen Freunden zu den Menschen auf dem Planeten der Erde zu übermitteln habe. Dieser Bericht, trotz der zahlreichen Hinweise auf Rassen und Religionen, reflektiert weder rassische noch religiöse Einstellungen im Namen des Autors. Michel des Marquet, Januar, 1989. Sie haben Augen, aber sie sehen nicht, Ohren und sie hören nicht. Die Bibel, 1. Do. Ich erwachte sehr plötzlich, unbewusst wie lange ich geschlafen hatte. Ich war hellwach, frisch und munter. Aber halt, wie spät konnte es sein? Lina lag schlafend neben mir, ihre Hand zur Faust geschlossen, aber Lina schläft doch immer. Ich hatte keinerlei Absichten, zurück ins Bett zu gehen und außerdem war es bestimmt schon 5 Uhr morgens. Ich stand auf und ging in die Küche und schaute nach der Uhrzeit. Erst 12:30 am Morgen. Es war sehr ungewöhnlich für mich, um diese Zeit zu erwachen. Ich zog meinen Schlafanzug aus und zog mir meine Hose und mein Hemd an. Warum, das weiß ich nicht. Genauso wenig kann ich erklären, warum ich zum Schreibtisch ging, ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber herausnahm und mich selber dabei zu beobachten, wie ich diese Worte schrieb, als ob meine Hand eine eigene Meinung hätte. Mein Liebling, ich werde für ungefähr 10 Tage fort sein. Überhaupt kein Grund zur Sorge. Ich ließ diesen Zettel beim Telefon liegen und dann ging ich durch die Tür auf die Veranda hinaus. Ich gab Acht, dass ich nicht den Tisch berührte, wo immer noch das Schachspiel von letzter Nacht stand, mit dem weißen König in Schachmatt. Leise öffnete ich die Türe und ging in den Garten hinaus. Die Nacht schien überflutet zu sein mit einer merkwürdigen Helligkeit, welche nichts zu tun hatte mit dem Sternenlicht. Instinktiv versuchte ich, mich zu erinnern, ob wir gerade Vollmond hatten, vielleicht war es auch gerade die Zeit, dass der Mond aufging. Hier im Nordosten von Australien, da wo ich wohne, ist es nachts immer sehr klar. Ich ging über die Außentreppe hinunter in Richtung zu den Pandanuspalmen. Normalerweise hört man um diese Zeit in der Nacht immer ein richtiges Konzert zwischen Fröschen und Grillen, die mit ihrem Zirpen die Nacht füllen. Doch jetzt war eine schwere Stille überall und ich wunderte mich, warum. Ich ging nur wenige Schritte, als sich plötzlich die Farbe des Philodendrons änderte. Auch die Wände des Hauses und die Pandanuspalmen waren alle in einem bläulichen Licht gebadet. Der Rasen bewegte sich wellenförmig unter meinen Füßen, ebenso der Grund unter den Pandanuspalmen. Die Philodendrons entstellten sich und die Wand vom Haus sah eher aus wie ein Blatt, das sich im Wind bewegt. Zweitens, ich war fest überzeugt, dass es mir nicht wohl war. Ich beschloss, ins Haus zurückzugehen, als ich bemerkte, dass ich im gleichen Augenblick behutsam vom Boden abgehoben wurde, erst langsam über die Philodendrons und dann immer schneller, bis das Haus unter mir immer kleiner und kleiner wurde. Was ist mit mir geschehen, sagte ich in totaler Verwirrung. Alles ist in Ordnung, Michel. Jetzt war ich mir sicher, dass alles ein Traum war. Vor mir sah ich einen Menschen von erstaunlicher Größe. Sie war angezogen in einem einteiligen Anzug, mit einem transparenten Helm über ihrem Kopf und schaute mich freundlich lächelnd an. Du bist nicht am Träumen, sagte sie und beantwortete meine unausgesprochene Frage damit. Ja, sagte ich, aber so ist es immer, wenn man träumt und am Schluss findet man sich auf dem Fußboden wieder, mit einer Beule am Kopf, weil man aus dem Bett gefallen ist. Sie lächelte nur. Ich fuhr fort, du sprichst zu mir in Französisch, meine Muttersprache, obgleich wir in Australien sind? Ich kann auch Englisch sprechen, weißt du. Ich kann es auch. Es muss einfach ein Traum sein, irgend so ein blöder Traum. Wenn es nicht so ist, was machst du dann auf meinem Grundstück? Wir sind aber nicht auf deinem Grundstück, sondern über ihm. Ah, es ist ein Albtraum. Siehst du, ich habe recht gehabt. Ich werde mich jetzt kneifen, und das tat ich auch. Auch? Sie lächelte wieder und sagte, bist du jetzt zufrieden, Michel? Aber wenn es kein Traum ist, warum sitze ich hier auf diesem Felsen? Und was sind das für Leute da drüben, angezogen wie vor 100 Jahren? In einem milchigen Licht konnte ich jetzt so langsam erkennen, dass diese Leute miteinander redeten und andere bewegten sich hin und her. Und du, wer bist du? Warum bist du nicht normal groß? Ich bin ganz normal groß, Michel. Auf meinem Planeten sind alle so groß. Aber alles nacheinander, mein guter Freund. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich das zu dir sage. Wenn wir auch jetzt noch keine guten Freunde sind, bin ich mir sicher, wir werden es bald sein. Sie stand da vor mir, ihre Intelligenz reflektierte in ihrem lächelnden Gesicht und eine echte Freundlichkeit strahlte von ihrem ganzen Wesen aus. Ich glaubte, es wäre nicht möglich, jemanden anders zu finden, mit dem ich mich so ungezwungen und sorglos fühlen könnte. Natürlich, du kannst zu mir sagen, was du willst. Und wie ist dein Name? Mein Name ist Do. Jetzt möchte ich aber erst, dass du ein für alle Mal weißt, dass das kein Traum ist. In der Tat, das ist etwas ganz anderes. Für bestimmte Gründe, welche dir später erklärt werden, bist du ausgewählt worden, eine Reise zu machen, welche sehr wenige Edinburgher gemacht haben, besonders in letzter Zeit. Wir beide, du und ich, sind in diesem Moment in einem Universum, welches parallel zu dem von der Erde läuft. Um dir und auch uns Zutritt zu gewähren, machten wir Gebrauch von einer Luftschleuse. Alok, Dreitau, in diesem Augenblick hat die Zeit aufgehört, für dich zu existieren. Du könntest hier für 20 oder 50 von Erdjahren verbringen und wenn du dann zurückgehst, ist es, als wärst du niemals fortgewesen. Dein Körper würde sich überhaupt nicht verändern. Aber was machen diese Leute hier? Die existieren so gut es irgendwie geht und du wirst später lernen, dass die Einwohnerzahl hier sehr niedrig ist. Tod kann nur eintreten bei Selbstmord oder bei einem Unfall. Die Zeit ist hier aufgehoben. Da sind Männer und Frauen wie auch einige Tiere, welche schon über 30.000 bis 50.000 Erdjahre oder sogar schon länger hier sind. Aber warum sind die alle da und wie sind die hierher gekommen? Wo sind sie geboren? Auf der Erde. Alle davon sind zufällig hier. Alle zufällig? Was meinst du damit? Es ist sehr einfach. Du hast bestimmt vom Bermudas Dreieck gehört? Ich nickte mit dem Kopf. Es ist so, an diesem Ort und an anderen nicht so bekannt wird das parallele Universum sozusagen verwirrt mit dem von der Erde, so dass dann eine natürliche Verzerrung oder Verziehung stattfindet. Menschen, Tiere oder Objekte, die in der Nähe von dieser Verzerrung sind, werden buchstäblich aufgesaugt. Das ist der Grund, warum als Beispiel manchmal eine ganze Flotte von Schiffen innerhalb von Sekunden verschwindet. Manchmal geschieht es auch, dass eine Person oder Personen nach einigen Stunden, Tagen oder auch Jahren wieder in ihr eigenes Universum zurückkommen. Viel öfters jedoch, gar nicht mehr. Wenn ein Mann von dort zurückkommt und er erzählt von seinem Erlebnis, dann ist es meistens der Fall, dass ihm die meisten Menschen gar nicht glauben und wenn er darauf beharrt, wird er als verrückt erklärt. Sehr oft erzählt so ein Mensch gar nichts davon, da er sowieso weiß, wie darauf reagiert wird. Manchmal ist es auch ein Fall von Amnesie und wenn einiges von seinem Gedächtnis wieder zurückkommt, dann ist das nicht, was im parallelen Universum geschehen ist und damit scheint es auch kein Licht an dieses Thema. Da war mal, setzte Tal fort, ein typisches Beispiel von einer Passage in das parallele Universum in Nordamerika, wo ein junger Mann buchstäblich verschwand, als er vom Brunnen Wasser holen wollte. Der Brunnen stand einige hundert Meter vom Haus entfernt. Ungefähr eine Stunde später fing die Familie und seine Freunde an, nach ihm zu suchen. Eben war frischer Schnee gefallen, ungefähr 20 Zentimeter hoch, und dadurch sollte es eigentlich eine einfache Suche sein. Sie brauchten auch nur den Spuren des jungen Mannes zu folgen. Aber genau in der Mitte des Feldes hörten die Fußspuren auf. Da waren keine Bäume und keine Felsen, auf die er vielleicht hätte springen können, nichts Unnormales oder Ungewöhnliches. Die Fußspuren hörten einfach auf. Einige Leute glaubten, dass er von einem Raumschiff mitgenommen wurde, aber das konnte auch nicht sein, wie du später sehen wirst. Dieser arme Mann wurde einfach ins parallele Universum hineingesaugt. Ich kann mich gut daran erinnern, äußerte ich. Mir ist dieser speziellen Fall bekannt, aber wie weißt du davon? Vierter, das wirst du später herausfinden, sagte sie rätselhaft zu mir. Wir wurden plötzlich unterbrochen, als eine Gruppe von Leuten vor uns erschien, so grotesk, dass ich wieder glaubte, das ist alles ein Traum. Ungefähr ein Dutzend Männer, begleitet was aussah wie eine Frau, kamen hinter einer Felsengruppe heraus, ungefähr 100 Meter von uns. Der Anblick dieser Gruppe wurde immer fantastischer, diese menschlichen Wesen sahen aus, als würden sie aus einem vorgeschichtlichen Buch entstammen. Mit der Gangart von Gorillas schwangen sie ungeheure Keulen, die ein normaler Mensch von heute nicht mal vom Boden hätte aufheben können. Diese grässlichen Kreaturen kamen direkt auf uns zu und heulten wie wilde Tiere. Ich machte mich fertig, um zu fliehen, aber meine Begleiterin sagte, da ist nichts zu fürchten und ich sollte nur still stehen bleiben. Sie griff an ihre Gürtelschnalle und drehte sich zu den Angreifern herum. Ich konnte einige Geräusche hören, es war wie ein Klicken, wenn die ersten fünf stärksten aussehenden Männer geräuschlos zu Boden sanken. Der Rest von der Gruppe stoppte schlagartig in ihren Spuren und fingen an zu jammern. Sie fielen vor uns nieder. Ich schaute in Richtung Tau. Sie stand da wie eine Statue, ihr Gesicht war unbeweglich. Ihre Augen waren starr auf diese Leute gerichtet, als wollte sie diese hypnotisieren. Später erfuhr ich, dass sie der Frau der Gruppe einige telepathische Anordnungen gab. Die Frau stand nun hastig auf und es schien, als ob sie den anderen Befehle erteilte, in einer kehllauten Stimme. Der Rest von der Gruppe trug die leblosen Körper auf ihren Rücken zu der Felsengruppe zurück, die ich vorher schon mal erwähnt hatte. Was machen die jetzt? Fragte ich. Sie begraben ihre Toten, indem sie diese mit Steinen zudecken. Hast du sie getötet? Ich musste es tun. Was meinst du damit? Waren wir wirklich in Gefahr? Ja, natürlich waren wir in Gefahr. Diese Menschen leben hier schon für 10 oder 15.000 Jahre, wer weiß wie lange schon? Wir haben jetzt nicht Zeit, das klarzustellen, und außerdem ist es nicht wichtig. Doch es veranschaulicht gut, was ich dir vor einigen Momenten erklärte. Diese Menschen kamen in dieses Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt und seitdem haben sie in dieser Zeit gelebt. Das ist ja schrecklich. Ich stimme dir zu. Jedoch ist es ein Teil von natürlichem und folglich von universalem Gesetz. Außerdem waren sie gefährlich, weil sie sich mehr als wilde Tiere und nicht wie Menschen benehmen, zwiegesprächiger Dialog zwischen ihnen und uns war nicht möglich, genauso wenig ist das nicht möglich zwischen den meisten anderen, die in diesem parallelen Universum leben. Erstmals sind sie nicht in der Lage, sich zu verständigen und zweitens, verstehen sie weniger als jedermann, was ihnen geschehen ist. Wir waren in richtiger Gefahr und wenn ich es so sagen kann, habe ich ihnen einen Gefallen getan, indem ich sie befreit habe. Befreit? Bitte schau nicht so entsetzt rein, Michel. Du weißt doch ganz genau, was ich damit meine. Fünfter, sie sind befreit von ihren physikalischen Körpern und können jetzt ihren Zyklus, wie jedes andere Lebewesen, entsprechend dem normalen Prozess fortsetzen. Also, wenn ich richtig verstehe, ist dieses parallele Universum ein Fluch, eine Art Hölle oder Fegefeuer? Ich habe gar nicht gewusst, dass du religiös bist. Ich mache nur einen Vergleich, um dir zu zeigen, dass ich versuche, es zu verstehen, antwortete ich, wundernd, wie sie wissen konnte, ob ich religiös war oder nicht. Ich weiß doch, Michel, ich neckte dich nur. Du hattest recht, wenn du es als eine Art Fegefeuer erklärst, aber selbstverständlich ist dieses zufällig geschehen. Tatsächlich ist dieses eines der Zufälle der Natur. Ein Albino ist ein Zufall und ein vierblätteriges Kleeblatt ist auch ein Zufall. Ebenso ist ein Blinddarm ein Zufall. Eure Doktoren wundern sich immer noch, welchen Nutzen er vielleicht in eurem Körper haben könnte. Die Antwort dazu ist, überhaupt gar keinen Nutzen. In der Natur hat normalerweise alles einen bestimmten Grund für das Bestehen, das ist, warum ich den Blinddarm unter den natürlichen Zufällen verzeichne. Die Menschen, die in diesem Universum leben, leiden weder körperlich noch moralisch. Zum Beispiel, wenn ich dich schlagen würde, würdest du keinen Schmerz spüren, aber wenn die Schläge stark genug wären, obgleich ohne jeden Schmerz, könnten sie dich leicht töten. Das ist vielleicht schwierig zu begreifen, aber es ist so. Die Wohi leben wissen von nichts, was ich dir gerade erklärt habe, und das ist gut so, weil sie sonst in Versuchung kämen, Selbstmord zu begehen, was sogar hier keine Lösung ist. Und was essen sie? Sie essen nicht, noch trinken sie, weil sie nicht die Notwendigkeit dafür spüren. Weißt du, hier hat die Zeit aufgehört, sogar die Toten verwesen nicht. Aber das ist ja schrecklich. Das würde heißen, es wäre wohl das Beste für diese Menschen, wenn man sie alle töten würde. Du kommst zu einem sehr wichtigen Punkt hier. Effektiv gesehen würde es eine von zwei Lösungen sein. Und was ist die andere Lösung? Um sie dahin zurückzuschicken, wo sie eigentlich herstammen, aber das würde wieder andere große Probleme aufwerfen. Weil wir in der Lage sind, die Verzerrung, Warp, zu gebrauchen, könnten wir dadurch viele von ihnen zu ihrem Universum zurückbringen und befreien, aber ich bin sicher, du bist dir gewahr von den enormen Problemen, die es damit gibt für die Großzahl dieser Menschen. Hier sind Menschen, wie ich bereits gesagt habe, die hier schon für tausende von Jahren existierten. Was würde geschehen, wenn sie sich zurückfanden in einem Universum, das sie vor so langer Zeit verlassen haben? Sie könnten vielleicht den Verstand verlieren. So, es gibt eigentlich nichts, was man da tun könnte. Sie lächelte leicht über meine Bestätigung. Du bist zweifellos der Mann, den wir benötigen, Michel, gebe aber Acht, dass du nicht zu den falschen Schlussfolgerungen kommst. Du musst nämlich erst noch viel mehr sehen. Sechster, sie legte ihre Hand auf meine Schulter und musste sich etwas vorwärts neigen, um so zu tun. Obgleich ich es zu dieser Zeit nicht wusste, Tamas 290 Zentimeter, das ist außergewöhnlich groß für ein menschliches Wesen. Ich sehe es mit meinen eigenen Augen, dass wir die rechte Wahl trafen, als wir dich auswählten, du hast einen schlauen Verstand, aber ich kann jetzt nicht alles erklären. Und das aus zwei Gründen. Nämlich? Erstens, ist es noch zu früh für solch eine Erklärung. Ich meine damit, du musst erst weitere Anweisungen bekommen an bestimmten Themen, bevor wir weiter fortfahren können. Ich verstehe, und zweitens? Der zweite Grund ist, dass sie auf uns warten. Wir müssen jetzt gehen. Mit einer leichten Berührung drehte sie mich herum. Ich folgte ihrem Blick und starrte mit großen Augen und war total überrascht. Ungefähr 100 Meter von uns war eine enorme Kugel, von der eine bläuliche Aura ausströmte. Ich erfuhr später, dass diese einen Durchmesser von 70 Meter hatte. Das Licht war ungleichmäßig hell, mehr schimmernd und ähnelte einem Hitzedunst, genauso als wenn man von einem Abstand aus auf eine Sandwüste schaut, die durch die Sommersonne erhitzt wird. Diese enorme Kugel flimmerte und war ungefähr 10 Meter vom Boden weg. Keine Fenster oder Öffnungen waren zu sehen, auch kein Aufstieg, es sah so glatt wie die Schale eines Eis aus. Tau gab mir ein Zeichen, ihr zu folgen, und wir gingen in Richtung zu dieser Kugel. Ich erinnere mich an diesen Moment sehr gut. In der kurzen Zeit, die wir brauchten, zu der Kugel zu gehen, war ich so aufgeregt, dass ich total meine Gedanken verlor. Ein konstanter Strom von Bildern blitzte durch meinen Verstand und ähnelte einem Film im Schnellvorwärtsmodus. Ich sah mich selber, wie ich meiner Familie dieses Abenteuer unterbreitete, und sah auch wieder die Zeitungsartikel, die ich diesbezüglich von UFOs gelesen hatte. Ich erinnere mich, dass ein Gefühl der Traurigkeit über mich kam, als ich an meine Familie dachte, die ich so sehr liebte. Ich sah mich selbst, als wenn in einer Falle, und es wurde mir klar, dass ich sie vielleicht nie wieder sehen würde. Du hast absolut nichts zu befürchten, Michel, sagte Tau. Vertraue mir. Du wirst sehr bald wieder vereinigt sein mit deiner Familie, und das in guter Gesundheit. Ich glaube, ich war so überrascht, dass mein Mund weit offen stand, was in Tau ein wohlklingendes Lachen auslöste, was wohl selten gehört wird unter uns Erdenbürger. Das war das zweite Mal, dass sie meine Gedanken gelesen hatte, das erste Mal konnte vielleicht ein Zufall gewesen sein, dachte ich, aber dieses Mal gab es keinen Zweifel darüber. Als wir in der Nähe von der Kugel ankamen, stellte mich Tau ihr gegenüber mit ungefähr einem Meter Abstand von ihr selbst. Michel, berühre mich jetzt unter keinen Umständen, was auch immer geschieht. Unter keinen Umständen, verstehst du? Ich war durchaus überrascht von diesem formalen Befehl, aber ich nickte mit dem Kopf. Siebentausi legte ihre Hand auf eine Art Medaillon, das ich schon vorher mal bemerkte. Es war ungefähr in der Höhe ihrer linken Brust und mit der anderen Hand hielt sie was einem großen Kugelschreiber gleichsah, den sie von ihrem Gürtel entfernt hatte. Sie zeigte mit dem Kuli über unsere Köpfe in die Richtung zu der Kugel. Ich glaubte, ich sah, dass ein grüner Lichtstrahl oder Blitz davon herausschoss, aber ich kann mir nicht ganz sicher sein. Sie zeigte dann mit dem Kuli auf mich, immer noch mit ihrer anderen Hand auf dem Medaillon und einfach so, schwebten wir zusammen gleichzeitig hoch in Richtung zu der Außenwand des Raumschiffes. Gerade als ich sicher war, dass wir im Begriff waren, mit ihr zusammenzustoßen, öffnete sich ein Teil des Rumpfes. Es war wie als ob sich ein enormer Kolben im Kern eines Zylinders zurückzog. Die Öffnung war oval und ungefähr 3 Meter hoch. Im Innern des Schiffes auf einer Art Landung konnten wir uns wieder auf unsere eigenen Beine stellen. Sie nahm dann ihre Hand von dem Medaillon weg und mit einer Geschicklichkeit, die vorschlug, dass sie es schon öfter getan hatte, befestigte sie dann ihren Kugelschreiber wieder an ihrem Gürtel. »Wir können uns jetzt wieder berühren«, sagte sie dann. Sie führte mich an der Schulter in Richtung zu einem kleinen blauen Licht, das so intensiv war, dass ich meine Augen halb schließen musste. Ich hatte noch nie so eine Farbe wie diese auf unserer Erde gesehen. Als wir fast unterhalb dieses Lichtes ankamen, konnten wir auf einmal durch diese Wand durchgehen. Das ist die einzige Art, das zu beschreiben. Von der Art, in der mein Mentor mich führte, hätte ich geschworen, dass ich eine stattliche Beule auf meiner Stirn bekommen würde, doch wir gingen wie Geister durch die Wände. Thor lachte herzlich, als sie den entsetzten Ausdruck auf meinem Gesicht sah. Das tat mir gut. Ich erinnere mich an dieses Lachen, es war wie eine erfrischende Brise zu einer Zeit, als ich nicht ganz sicher war, was alles um mich herum geschah. Ich hatte häufig mit Freunden über fliegenden Untertassen gesprochen und war schließlich überzeugt davon, dass es die tatsächlich gab, und wenn man es denn auf einmal in der Wirklichkeit sieht oder den Tatsachen gegenübergestellt wird, dann kommen einem so viele Fragen in den Kopf, dass man denkt, das Gehirn springt auseinander. Aber natürlich war ich zutiefst erfreut über alles, was mit mir geschah. Von da aus verhalten gegenüber meiner Person wusste ich, dass ich nicht den geringsten Grund hatte, mich zu fürchten. Jedoch war sie nicht alleine in diesem Schiff und ich wunderte mich, wie das Verhalten der anderen sein würde. Trotz meiner Faszination mit diesem Abenteuer bezweifelte ich noch immer, ob ich je meine Familie wiedersehen würde. Sie schienen alle schon so weit weg zu sein, wo ich doch noch vor ein paar Minuten in meinem eigenen Garten war. Wir bewegten uns jetzt gleitend auf Bodenebene entlang einem tunnelähnlichen Korridor, der zu einem kleinen Raum führte, deren Wände von solch einem intensiven Gelb gefüllt waren, dass ich meine Augen schließen musste. Die Wände bildeten eine Wölbung, genauso als ob wir uns unter einer umgestürzten Schüssel aufhielten. Tau setzte mir eine Art Helm auf den Kopf, der von einem transparenten Material gemacht war, und ich fand, als ich ein Auge öffnete, dass es mir jetzt möglich war, das Licht zu ertragen. »Wie fühlst du dich jetzt?«, fragte sie. »Viel besser, danke, aber wie kannst du nur dieses grelle Licht ertragen?«, fragte ich. »Ach Tau, es ist kein Licht. Es ist nur die gegenwärtige Farbe an den Wänden in diesem Zimmer.« »Wieso gegenwärtig? Hast du mich hierher gebracht, um das Zimmer neu zu streichen?«, scherzte ich. »Da ist keine Farbe. Es sind nur Vibrationen, Michel. Du glaubst immer noch, dass du in deinem etlichen Universum bist, aber da bist du nicht mehr. Du bist jetzt in einem von unseren für super, Langstrecken gebauten Raumfahrzeugen, fähig zu einer Geschwindigkeit, was mehrmals das der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Wir werden bald aufbrechen, so bitte lege dich auf diese Kühe.« In der Mitte des Raumes waren 2 Kästen, eher wie Särge ohne Deckel. Ich streckte mich aus in einem und Tau in dem anderen. Ich hörte sie sprechen, in einer mir nicht vertrauten Sprache, aber es klang sehr harmonisch. Ich wollte mich ein wenig hochheben, wurde aber durch eine unbekannte und unsichtbare Kraft zurückgehalten. Die gelbe Farbe verschwand nach und nach von den Wänden, um durch ein Blau ersetzt zu werden, das zweifellos nicht weniger intensives war. Der Anstrich war gewechselt worden. Ein Drittel vom Raum wurde plötzlich dunkel und ich bemerkte minutiöse Lichter, die wie Sterne funkelten. Tars Stimme war klar in der Dunkelheit zu hören. »Das sind Sterne, Michel. Wir haben das parallele Universum der Erde verlassen und werden jetzt ebenso deinen Planeten weiter und weiter hinter uns lassen, um dich mitzunehmen für einen Besuch auf unserem Planeten. Wir wissen, diese Reise wird dich sehr interessieren, besonders auch unser Abflug, welcher sehr langsam stattfinden wird, zu deinem Nutzen. Wir können dieses auf dem Bildschirm verfolgen, der gerade vor dir ist. Wo ist die Erde jetzt?«, Wir können sie jetzt noch nicht sehen, da wir fast direkt über ihr sind, ungefähr in 10.000 Metern Höhe. Plötzlich hörten wir eine Stimme, es schien die gleiche Sprache zu sein, die Tau schon vorher verwendet hatte. Tau antwortete kurz und dann sprach die Stimme in Französisch zu mir, in einem ausgezeichneten Französisch, obgleich der Ton mehr melodisch war, als wie es typisch ist, begrüßte sie mich an Bord. Es war fast wie das Willkommen an Bord von einer unserer Fluggesellschaften und ich erinnere mich daran, wie es mich amüsierte trotz der einzigartigen Situation, in der ich mich befand. Im gleichen Augenblick spürte ich eine kleine Luftbrise und es wurde kühl, fast wie wenn eine Klimaanlage angeht. Auf einmal ging alles sehr schnell. Auf dem Bildschirm erschien etwas, was nur die Sonne hätte sein können. Anfangs schien es, als berührte sie den Rand der Erde oder genauer eigentlich Südamerika, wie ich später erfuhr. Wieder mal wunderte ich mich, ob ich vielleicht nur träumte. Sekunde bei Sekunde wurde Amerika kleiner. Australien konnte nicht gesichtet werden, eben weil die Strahlen der Sonne es noch nicht erreicht hatten. Auf einmal konnten jetzt die Konturen des Planeten bemerkt werden und wir schienen um die Erdkugel herum zu fliegen zu einer Position über dem Nordpol. Dort änderten wir die Flugrichtung und zogen weg von der Erde mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Neunter unserer armen Erde wurde ein Basketball und dann eine Billardkugel, bis sie schließlich, oder fast, vom Schirm verschwand. Stattdessen wurde mein Augenlicht mit dem düsteren Blau des Weltraumes gefüllt. Ich drehte meinen Kopf in Taus Richtung, hoffend für eine weitere Erklärung. Hat dir das gefallen? Es war wunderbar, aber so schnell, wie ist es möglich, mit solch einer großen Geschwindigkeit zu fliegen? Das war gar nichts, mein lieber Freund. Wir sind sehr langsam abgeflogen. Aber jetzt fliegen wir mit voller Geschwindigkeit. Wie schnell, unterbrach ich. Mehrmals die der Lichtgeschwindigkeit. Der Lichtgeschwindigkeit? Aber wie viel Male schneller? Das ist unglaublich. Aber was ist dann mit der Lichtgrenze? Ich kann gut verstehen, dass es für dich unglaublich erscheint. Nicht einmal eure Experten würden das glauben, es ist jedoch die Wahrheit. Du sagst mehrmals die Lichtgeschwindigkeit, aber wie viel Mal? Michel, während dieser Reise werden wir dir viele Sachen enthüllen, aber es sind auch Details, zu denen du nicht Zugang hast. Die exakte Geschwindigkeit unseres Raumfahrzeugs ist ein solches Detail.